Gegensatz, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dass sie täglich zusammenkamen, um das Brot zu brechen und auch gemeinsam zu essen. Aber für mich ist Abendmahl immer ein spezieller Moment im Monatskalender oder auch im Kirchenkalender und auch ganz speziell an dem Sabbat, wo wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Und für das heutige Abendmahl habe ich den Titel gewählt, nicht nur Vergebung, sondern auch Reinigung ist notwendig. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, weshalb waschen wir uns die Füße, bevor wir Abendmahl feiern? Und wir sehen sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, und auch ganz speziell in den Worten von Jesus in Bezug auf das Abendmahl, dass auch Reinigung notwendig ist, um in Gottes Gegenwart zu kommen. In Jeremia Kapitel 33, Vers 8 lesen wir, ich will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wider mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben. Dies ist ein Text aus dem Alten Testament, wo wir sehen, dass Reinigung und Vergebung Hand in Hand gehen, jedoch beides notwendig ist. Gott möchte uns nicht nur vergeben, sondern auch reinigen. Und ich glaube, dass oftmals auch gewisse Mythen bestehen über die Vergebung, welche nicht Wahrheit sind. Was ist Vergebung? Vergebung zu erklären ist nicht immer einfach. Doch sehen wir im Neuen Testament, dass eigentlich Jesus für die ganze Welt gestorben ist, damit die ganze Welt Vergebung hat. Und trotzdem wird nicht jedem vergeben. Nur derjenige, der zu Gott kommt und sich bereut und auch Vergebung sucht. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt uns und reinigt uns. Die Frage ist, ob du nur immer Vergebung möchtest oder ob du auch gereinigt werden möchtest. Vergebung und Reinigung sind zwei Sachen, die notwendig sind. Jedoch gehen wir oftmals nur den ersten Schritt und nicht beide Schritte. In diesem Text sehen wir auch ganz klar, dass das eine die Gerechtfertigung ist und das andere die Heiligung ist. Auf der einen Seite möchte uns Gott gerechtfertigen, vergeben, aber auch auf der anderen Seite heiligen, uns reinigen von all unserer Ungerechtigkeit. Die Frage ist, ob wir zulassen, uns auch reinigen zu lassen. Und im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 18, finden wir ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt, das für mich zum Teil oder für viele Christen eine Herausforderung ist. Und das ist das Gleichnis vom Schalksknecht. Zu Beginn eigentlich des Kapitels sehen wir, dass Petrus Jesus die Frage stellt, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? 7-mal? Eine spannende Frage. Wie oft würdest du deinem Nächsten vergeben? Deinem Freund, deiner Freundin, deinem Ehepartner, wie oft vergibst du ihm? Würdest du ihm nur 7-mal vergeben und beim 8. Mal sagen, sorry, das war einmal zu viel? Doch zur Zeit Jesu und auch von Petrus war die Gewohnheit der Rabbiner, dass man einem Nächsten 3-mal eine Schuld vergeben musste. Begabter Mitmensch ein viertes Mal das gleiche Vergehen, so war man nicht verpflichtet, dem Menschen zu vergeben. Und Petrus fragt hier siebenmal, mehr als das Doppelte, und fühlte sich schon eigentlich geschmeichelt und gut. Also ich bin besser als die Pharisäer, die sagen dreimal, ich sage siebenmal. Und Jesus gibt ihm wie eine Ohrfeige, indem er sagt, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, das Gesicht von Petrus, als Jesus plötzlich sagte, nein, nicht 7 mal 70 mal 7. Und dann beginnt eigentlich Jesus mit dem Gleichnis, dass das Himmelreich einem König oder dem gleicht, dass ein König mit seinen Knechten abrechnet. Und der erste Knecht kommt zum König mit einer großen Schuld. Und ich habe es hier versucht auszurechnen, wie groß seine Schuld in heutiger Zeit wäre. Der Knecht schuldete dem König 10.000 Talente. Und wie viel ist das? Ein Talent sind 6.000 Denaren, also 6.000 Tageslöhne, wobei man sieht, dass 10.000 Talente 60 Millionen Tageslöhne sind. Etwas, das viel länger als das menschliche Lebens- oder die Lebenserwartung ist. Umgerechnet mit einem Tageslohn von ca. 200 Schweizer Franken, was ein Monatslohn von knapp 4.000 Franken wären, hatte er eine Schulde beim König von 12 Milliarden Schweizer Franken. Also nicht ganz eine so kleine Schuld. 12 Milliarden, ich weiß nicht, wer von uns 12 Milliarden Schulden begeben könnte. Aber dieser Knecht hat zumindest 12 Milliarden verunwaltet. Also recht viel. Und der König befreite diesen Knecht aus Erbarmen, die Schuld, weil er darum gefleht hatte. Und dann lesen wir weiter, dass dieser Knecht nach Hause ging und ihm ein Mitknecht begegnete, der ihm eine viel kleinere Schuld schuldig war, nämlich 100 Silbergroschen, welches 100 Denaren oder 100 Tageslöhne waren. Also eine Schuld von circa 20.000 Franken. Dem Knecht wurden 12 Milliarden Franken vergeben. Er war aber nicht bereit, seinem Mitknecht eine Schuld von 20.000 zu vergeben. Und der Knecht, lesen wir, warf diesen Mitknecht ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte. Und jetzt kommt das Erstaunliche an der Geschichte. Der König bat den Knecht wiederum in den Palast und fragte ihn oder sagte zu ihm, hättest du dir nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der König überantwortete diesen Knecht, den Peiniger, bis er die 12 Milliarden abbezahlt hatte. Und dies bedeutet nicht nur, dass er im Gefängnis war, sondern auch seine Kinder, seine Enkel und Urenkel, bis die ganze Schuld abbezahlt war. Wie kommt es, dass diesem Knecht die Schuld vergeben war und er trotzdem wieder für seine Schuld bezahlen muss? Und so sehen wir, dass auch hier oftmals ein Mythen über die Vergebung besteht, wo sagt, wenn Gott vergibt, hat er alles vergessen. Wenn dieser König vergeben hatte und es vergessen hätte, wie konnte er den Knecht wiederum ins Gefängnis werfen? Sicherlich gibt es in den Bibeln mehrere Texte, wo wir lesen, dass Gott unsere Sünden in die Tiefe des Meeres wirft oder von uns wegnimmt, so weit wie der Osten vom Westen ist. Und dass er nicht mehr an unsere Sünden gedenken wird. Doch die Frage ist, wann kommt dieser Moment, wo Gott all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen wird, er sie von uns trennen wird, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, und er ihnen nicht mehr gedenken wird. Und wir sehen, dass dies nicht geschieht in dem Moment, wo wir die Vergebung bekommen. Denn wenn wir ins Heiligtum gehen, wo auch Vergebung und Reinigung notwendig ist, so verstehen wir viel besser, wann dieser Moment geschieht, wo Gott sich nicht mehr an unsere Sünden gedenken wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es eine Erleichterung zu wissen, dass auch wenn ich einem Mitmenschen etwas vergeben darf oder muss, so bedeutet das nicht, dass ich mich nicht mehr daran erinnern darf. Schlussendlich habe ich noch keine Demenz und auch kein Altersheim. Also Alzheimer, Entschuldigung. Ich mag mich an meine Verletzungen erinnern. Die Narben habe ich noch. Aber sie belasten mich nicht mehr. Und wenn wir ins Heiligtum gehen, so sehen wir, dass Tag für Tag dem Volk Vergebung geschenkt wurde. Der Sünder konnte mit seinem Opfertier zum Heiligtum kommen und Vergebung erlangen. Doch an einem speziellen Tag des Jahres fand auch eine Reinigung statt, den wir auf Deutsch den großen Versöhnungstag nennen. Und wenn wir über den Versöhnungstag lesen, in 3. Mose Kapitel 16, so sehen wir, dass nicht nur Vergebung notwendig ist, sondern auch Reinigung notwendig ist, um Versöhnung mit Gott zu erfahren. Und wir lesen hier im Vers 18 und 19 aus 3. Mose Kapitel 16, und er, also der Hohepriester, soll hinausgehen zum Altar, der vor dem Herrn steht, und ihn entsühnen, und soll vom Blut des jungen Stieres und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des Altars streichen und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen 7-mal und ihn reinigen und heiligen von den Verunreinigungen der Israeliten. Also 1-mal im Jahr wurde das Heiligtum gereinigt. Und 1-mal im Jahr, nachdem der Hohepriester mit dem Sühnopfer reingegangen ist und all die Sünden wieder rausgenommen hatte, so erlegte er die Hand auf den Sündenbock und übertrug all die Sünden des Volkes Israels auf den Sündenbock, welcher in die Wüste geführt wurde. Wann wurde das Volk Israel gereinigt? Am großen Versöhnungstag. Und in dem Moment wurden sie gereinigt und auch wiederum geheiligt. Und im Vers 30 lesen wir, denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von all euren Sünden, werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Die Frage ist, ob wir immer nur den ersten Schritt gehen wollen oder ob wir auch bereit sind, den zweiten Schritt zu gehen. Den Schritt der Versöhnung, der Schritt der Reinigung. Wenn wir im Neuen Testament und auch im Alten Testament lesen, dass Jesus für die ganze Welt gestorben ist und auch die Vergebung für die ganze Welt besteht, weshalb erlangen nur einige die Vergebung? Und das geschieht auch zwischenmenschlich. Und ich möchte dies erklären. Wenn ich einem Mitmenschen vergebe, bedeutet es noch lange nicht, dass dieser Mensch Vergebung erlebt hat. Die Vergebung besteht und steht bereit. Aber wenn dieser Mitmensch nicht Gebrauch macht von der Vergebung, so ist ihm nicht vergeben. Und ich erkläre dies mit einem anderen Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine tödliche Krankheit hätte und es ein Medikament gäbe, um mir das Leben zu retten, so wird doch mein Leben nicht schon davon gerettet, weil das Medikament existiert, sondern ich muss Gebrauch machen vom Medikament, damit mein Leben gerettet wird. Und das Gleiche geschieht mit der Vergebung. In dem Moment, wo ich meinem Mitmensch die Vergebung ausspreche oder ihm vergebe, so besteht die Vergebung als ein Geschenk. Wenn aber der Mitmensch nicht Gebrauch macht von diesem Geschenk, so lebt er nicht vergeben und auch nicht versöhnt. Und das Gleiche ist bei Gott. Jesus ist für uns alle gestorben. Für die ganze Menschheit aller Menschenzeiten. Doch nur derjenige, der es bereut und Vergebung wünscht und ersehnt, dem wird wirklich vergeben. Das Geschenk der Vergebung besteht schon durch den Tod Jesus Christus. Die Frage ist, machst du Gebrauch von diesem Geschenk? Und Gebrauch machen von diesem Geschenk bedeutet eben auch der Wunsch von Reinigung. Der Wunsch, dass all unsere Sünden von uns abgewaschen werden. Und so sehen wir auch die Vergebung und Reinigung in Jesus Christus. Und im Hebräerbrief, welches eigentlich so vieles aus dem Heiligtum wieder erwähnt und auch direkt auf Jesus bezieht, lesen wir in Hebräer Kapitel 9, in den Versen 13 und 14, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Als das Blut Christi möchte unser Gewissen reinigen. Das, was die anderen Opfertiere nicht hinbrachten. Die Opfertiere haben die Menschen äußerlich rein gemacht, aber nicht innerlich. Doch das Opfer von Jesus Christus und seine Liebe zu uns möchte auch unsere Gewissen reinigen, sodass wir rein werden. Und hier sehen wir eigentlich die Wichtigkeit, dass eben nicht nur Gerechtfertigung wichtig ist, sondern auch Heiligung wichtig ist. Dass wir gereinigt werden und dass wir Gott immer ähnlicher werden. Und in Hebräer Kapitel 9, Vers 22, einige Verse später, lesen wir, dass sowohl die Reinigung als auch die Vergebung durch das Blut Jesus Christi geschieht. Beides geschieht durch das Blut Jesu Christi, sowohl die Reinigung als auch die Vergebung. Und Paulus schreibt an Titus Folgendes: Unser Heiland Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gott möchte ein Volk, das gereinigt wird, damit es eifrig wird, gute Werke zu tun. Damit die Mitmenschen sehen können, wie Gott durch unser Leben wirkt. Oder was ist das größte Beispiel, die größte Lehre für unsere Mitmenschen? Sei es am Arbeitsplatz, am Studium, in der Nachbarschaft, wenn sie an uns keinen Unterschied sehen, wenn sie an uns keinen Unterschied bemerken können, ob unser Glaube echt ist oder nicht, ob wir eine enge Beziehung zu Jesus haben oder nicht. Paulus schreibt, dass für viele Menschen das einzige Evangelium, das sie lesen werden, unser Leben ist. Und wenn wir Gott nicht immer ähnlicher werden, welches Evangelium werden sie dann lesen? Gott möchte, dass wir gute Werke tun durch Jesus Christus. Denn er ist derjenige, der uns reinigt. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, und spannend ist, dass auf der Suche nach Bildern zum Abendmahl ich auf eine Tradition oder auf einen Brauch gestoßen bin, wo auch an einer Hochzeit der Bräutigam und die Braut sich gegenseitig die Füße waschen und Abendmahl feiern. Und ich empfinde diesen Brauch eigentlich als sehr etwas Schönes, weil schon zum Start der Ehe man gegenüber oder gegenseitig sagt, zum Ausdruck bringt, wir sind gleichwertig. Niemand ist besser oder schlechter wie der andere. Ich bin hier, um dir zu dienen, so wie du hier bist, um mir zu dienen. Wir wollen uns gegenseitig dienen. Auch beim Abendmahl sehen wir, dass Vergebung und Reinigung Hand in Hand gehen. Und ganz speziell sehen wir dies, wenn wir über die Fußwaschung lesen in Johannes Kapitel 13. Und wir kennen die Geschichte, wo Jesus im Obergeschoss am letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen war und er aufstand und anfing, den Jüngern die Füße zu waschen. Und als er zu Petrus kam, Petrus sich weigerte, dass Jesus ihm die Füße waschen würde. Und sagte, unter keinen Umständen sollst du meine Füße waschen. Und was war Jesu Antwort darauf? Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Was bedeutet diese Antwort von Jesus? Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Wurde Petrus nicht schon alles vergeben? Sicherlich. Petrus erlebte Tag für Tag Vergebung von Jesus. Und trotzdem war Reinigung notwendig. Die Reinigung ist notwendig, damit wir Anteil an Jesus haben dürfen. Und die Reaktion dann von Petrus ist fast verständlich. Er wollte unbedingt Anteil mit Jesus haben. Und deshalb sagt er nicht nur Jesus, wasch mir die Füße. Nein, der Wunsch von Petrus war so groß, Anteil mit Jesus zu haben, dass er sagt, dann wasch mir auch den Kopf und die Hände und die Füße und den ganzen Körper. Er wollte auf keine Weise den Anteil mit Jesus verlieren. Und wie sieht es bei uns aus? Wollen wir auch Anteil an Jesus Christus haben? Und dann lesen wir weiter die Antwort von Jesus. Wer gebadet ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Ich finde es schön zu sehen, dass wir als Christen mehrere Reinigungszeremonien haben. Jesus erwähnt hier die beiden Reinigungszeremonien, die wir haben. Das Bad, die Taufe und die Fußwaschung. Auf der einen Seite sehen wir, dass derjenige, der getauft ist, der muss sich nicht immer wieder taufen lassen, sondern hat die Fußwaschung, um wiederum Reinigung bei Jesus zu erlangen. Und so finde ich es schön, dass wir beim Abendmahl Und jedes Mal, wenn wir uns die Füße waschen, eigentlich unseren Bund mit Jesus Christus erneuern, den wir bei der Taufe geschlossen haben. Jedes Mal bringen wir zum Ausdruck, ich brauche Reinigung von dir. Ich wünsche mir, dass du mich heiligst. Ich wünsche mir, dass du mein Herz reinigst von all den Ungerechtigkeiten, die in meinem Herz stecken. Ich möchte, dass du meine Gedanken reinigst von all den unreinen Gedanken, die durch meinen Kopf schießen. Ich möchte, dass du meine Worte reinigst, denn wie oft kommen unreine Worte aus meinem Mund. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern und uns die Füße waschen, so bringen wir zum Ausdruck, dass wir die Reinigung wünschen. Dass wir uns wünschen, dass Jesus an uns wirkt, unser Herz und unsere Gedanken reinigt. Und deshalb drückt auch David im Psalm 51 so deutlich aus, Herr, schaff in mir ein reines Herz. Und spannend ist, in diesen Worten sehen wir, dass dort das gleiche Wort benutzt wird wie in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Bara Elohim, schaffe Gott in mir ein neues Herz. Etwas, das nur Gott tun kann. Die Frage ist, sehen wir ein, dass wir Reinigung gebrauchen? Oder empfinden wir gar nicht mehr, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung und Reinigung nötig haben? An die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, da wir nun diese Verheißungen haben, meine Geliebten, wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und auf unsere vollkommene Heiligkeit hinwirken in der Furcht Gottes. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, an welchen Verheißungen hältst du dich fest? Paulus erwähnt hier, da wir nun diese Verheißungen haben, viele Verheißungen haben, wollen wir uns auch reinigen lassen. Welche Verheißungen sind die Verheißungen, die dich persönlich am meisten Kraft und Freude schenken? Die eine Verheißung, die wir gelesen haben, in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Wir dienen einem treuen und gerechten Gott. Johannes schreibt an einer anderen Stelle, dass Gott uns seine Kinder nennt. Und sagt, schaut, welches Vorrecht, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er uns seine Kinder nennt. Eine Verheißung. Wir sind Kinder Gottes. Oder welche Verheißung gefällt dir ganz speziell gut? Für mich ist es eine Verheißung, die Paulus auch an die Korinther schreibt. Dass wenn jemand in Christus ist, er ein neues Geschöpf ist. Dass all das Alte zurückbleibt und siehe da, es ist ein neues Geschöpf. Eine Verheißung, die Gott uns schenkt. Gott möchte uns reinigen. Und nicht nur vergeben. Zusammenfassend kann man sagen, dass Vergebung allein nicht ausreichend ist und nur der erste Schritt zur Versöhnung ist. Und der zweite Schritt, die Reinigung ist, welches die Ergänzung ist zur Versöhnung. Und wenn wir auch das irdische Heiligtum verstehen, dann verstehen wir dann auch plötzlich besser, wann Gott nicht mehr an unsere Gedanken oder an unsere Sünden gedenken wird. Wie soll Gericht geführt werden, wenn nichts mehr existiert von unseren Sünden und unseren Fehlern? Wie möchte Gott uns vor dem ganzen Universum gerecht sprechen, wenn schon nichts mehr da ist? Diese Woche haben wir über das Gericht in Daniel 7 gelesen. Und was wird im Gericht aufgetan? Bücher. In Offenbarung lesen wir das Buch des Lebens und andere Bücher. Und was steht in diesen Büchern? Unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben steht in diesen Büchern, doch wenn das Gericht zu Ende ist und wir von Gott gerechtfertigt wurden, so wäscht er auch all unsere Sünden aus diesem Buch hinaus und wird sie auf Satan übertragen. Solange das Gericht noch stattfindet, stehen all unsere Taten in den Büchern im Himmel. Doch es kommt der Moment, wo sie rausradiert werden, wenn das Gericht fertig ist und der große Versöhnungstag zu Ende geht. Nach den 1000 Jahren und dann eigentlich all unsere Sünden auch auf Satan übertragen werden. Die Frage ist, möchtest du nur Vergebung oder möchtest du auch Reinigung? Denn wenn du nur Vergebung möchtest, könnte es sein, dass dir das Gleiche passiert wie dem Schalksknecht, dass deine Schuld wiederum auf dich zurückfällt. Wenn du aber auch Reinigung wünschst, so möchte dir Gott ganz und ganz reinigen und dich mit ihm versöhnen, sodass wir Anteil mit Jesus Christus haben. Und das Wichtige, das wir auch sehen, ist, dass sowohl Vergebung als auch Reinigung ausgelebt werden muss. Im Vater unser beten wir und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir unseren Sündigen vergeben. Auch wir sollen die Vergebung ausleben. Und ich weiß, es gibt oftmals Dinge, die nicht einfach sind zu vergeben. Viele von uns haben wahrscheinlich Sachen erlebt, die nicht einfach sind zu vergeben. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir lernen, diese Sache zu vergeben, damit wir befreit werden von diesen Lasten. Und so wünsche ich mir, dass wir bereit sind, nicht nur den ersten Schritt zu gehen, sondern auch den zweiten Schritt uns wünschen. Dass wir uns immer wieder wünschen, von Jesus gereinigt zu werden. Dass sein Heiliger Geist unser Herz und unsere Gedanken reinigt. Und bei der Fußwaschung bringen wir dies ganz speziell zum Ausdruck, dass wir diese Reinigung uns erwünschen und ersehnen, sodass wir Anteil haben können an Jesus Christus. Und so lade ich euch ein, diesem Beispiel zu folgen, welches Jesus uns gegeben hat. Dass wir uns aufteilen, um uns gegenseitig die Füße zu waschen. Die Frauen werden hier in diesem großen Saal bleiben, währenddem die Männer nach unten gehen werden, ins Foyer. Und es besteht auch die Möglichkeit für die Ehepaare, die sich gegenseitig die Füße waschen wollen, dies im K2 Kindersabbatschulraum zu tun. Alle Ehepaare, die sich gegenseitig die Füße waschen können, können dies im K2 Raum auch tun. Und so wünsche ich euch Gottes Segen und dass wir auch nachdenken, was es bedeutet, wenn wir uns gegenseitig die Füße waschen. Dass dies nicht nur ein Akt des Dienens ist oder der Demut, sondern von demjenigen, der sich die Füße waschen lässt, ein Ausdruck ist, dass er gereinigt werden möchte, dass er sich danach sehnt, von Gott geläutert und gereinigt zu werden. Amen.